ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Ahoi und hallo zur neuen Folge Unter Büchern. Das heißt eine Stunde lang frische Literatur. Ich bin Katrin Schumacher und mein Schreibtisch füllt sich gerade rasant. Das Endsommer-Anfang-Herbst-Programm, das trudelt schon ein mit neuen Romanen. Und ich habe heute 5 Romane ausgesucht, die was zu erzählen haben. Mit großem Bogen und ganz unterschiedlich. Emma Klein und Veronika Peters, Andrew O'Hagan und Alex Capu, die sind dabei. Und gleich erstmal geht's in eine Familiengeschichte, die frisch für den Deutschen Buchpreis nominiert ist. Das Buch Unerwünschte Töchter von Miriam Kabe. Also heute mal Schmöker und das an Musik und den passendsten Titel, den hat dafür Dota. Ein gutes Buch.
Ich bin alt, alt, alt. Vieles lässt mich jetzt kalt, kalt, kalt. Bleib mir mit deinem Hype einfach vom Leib, dafür bin ich zu alt. Okay, ich schau's mir an, 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 weil ich nicht anders kann, kann. Wieder muss man was installieren. Was ist denn mit Viren, die ich mir einfangen kann? Das ist ja gar nicht mal so geil. Warum geht das denn so steil? Das hat schon 2 Millionen Likes. Ich frag mich bloß, why? Das ist ja gar nicht mal so gut, gut, gut. Zumindest nicht, wie jeder tut, tut, tut. Das ist ja gar nicht mal so gut. Okay, ich stell da was rein. Wie schwer kann es sein? Ich misch da jetzt mit, ich lande einen Hit. Mir fällt bloß noch nichts ein. Vielleicht was mit Kochen oder mit Beat. Vielleicht lieber doch ein neues Lied. Vielleicht was mit Tanz, das wäre nicht ganz mein Spezialgebiet. Vielleicht was mit Make-up und Frisur. Vielleicht was mit Haustieren und Dressur. Ich guck nur erstmal kurz, was es schon alles so gibt. Das ist ja gar nicht mal so geil. Warum geht das denn so steil? Das hat schon 2 Millionen Likes. Ich frag mich bloß, why? Das ist ja gar nicht mal so gut, gut, gut. Zumindest nicht wie jeder tut, tut, tut. Da lese ich lieber noch ein Buch. Ein gutes Buch. Ich könnte es da reinstellen, was würde das bringen? Im besten Fall würden die Leute es hören und dann würden sie singen. Das ist ja gar nicht mal so geil. Warum geht das denn so steil? Das hat schon 2 Millionen Likes. Ich frag mich bloß, why? Das ist ja gar nicht mal so gut, gut, gut. Zumindest nicht wie jeder tut, tut, tut. Da lese ich lieber noch.
Dota empfiehlt. Ein gutes Buch statt rumscrollen und die Tipps, die es wirklich lohnt, die gibt's hier in dieser Stunde unter Büchern. Unerwünschte Töchter, so heißt ein 570 Seiten Debütroman, geschrieben von Miriam Kabe. 1967 geboren, als Kind einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters. Sie arbeitet als Redakteurin für den Fernsehsender Arte. Und ihren literarischen Erstling, den könnte man so als eine deutsche Familienaufstellung in eigener Sache vor Zeit geschichtlichem Hintergrund bezeichnen. Wolfgang Schilling hat das Buch für uns gelesen.
Ein Einstieg mit Stil, großbürgerlich. Wir schreiben das Jahr 1912 und sind in Dresden, in der Villa Parsifal, die damals den Vorfahren der Autorin dieses Romans gehörte, Miriam Kabe. Unerwünschte Töchter hat sie ihr Buch genannt, weil sie selbst eine ist, so wie ihre Mutter Monika eine war und auch die Großmutter Marianne. Aus unterschiedlichen Gründen, weil sie entweder ein Junge sein sollten, es gerade Krieg war oder der Vater aus Nigeria stammte. Doch dazu später. Zurück zum Anfang. Und Margarete, der Urgroßmutter, die sich damals in Dresden einen Schrank bauen ließ.
Der Schrank war aus Kirschholz. Oben ein schmales Kranzgesims mit leicht abgerundeten Ecken. Der obere Teil war verglast mit zwei Flügeltüren, die in je 18 kleine Glasfensterchen gegliedert waren, hinter denen Goethe und Schiller würdig stehen konnten.
Und hinter denen mehr als ein Jahrhundert später nun die Tagebücher und Aufzeichnungen ihrer Vorfahrinnen stehen, die sie zu diesem Buch animiert haben.
Als ich den Schrank meiner Urgroßmutter geerbt hatte, erbte ich auch Regalmeter voller Notizbücher mit Tagebucheinträgen und Erinnerungsskizzen. Die älteste von 1908. Sie schrieben, um sich ihr Leben von außen anschauen zu können, um besser zu begreifen. Und so schrieben sie auch oft übereinander oder über mich.
Ein Konvolut, das Miriam Karbe weitergeschrieben hat, ergänzt um ihr Leben, das es beinahe nicht gegeben hätte. Der Vater aus Nigeria, die Mutter psychisch krank, der Termin für die Abtreibung war schon gemacht, frühe 1960er Jahre in der bundesdeutschen Provinz, da wurde noch eine klare Sprache gesprochen.
Es sind zwei verschiedene Rassen, sagte Onkel Kalle. Wenn man zwei Rassen kreuzt, kommt etwas minder. Minderwertiges heraus. Ich bin ausgebildeter Landwirt. Pferd und Esel kann man kreuzen. Weißt du, was rauskommt? Ein Maultier oder ein Maulesel. Ein Bastard, der unfruchtbar ist.
Zum Glück hörte die schwangere Monika nicht auf diesen Onkel, der kein schlechter Mensch, aber eben ein Kind seiner Zeit war. Deren Läufte die unerwünschte und später doch von allen geliebte Tochter Miriam in ihrem 570-Seiten-Roman beschreibt. Ein geschickt montiertes, spannend erzähltes Buch ist es geworden. Im Wechsel von familiärer Realität und fiktionaler Freiheit wird hier aus den Tagebüchern der Vorfahrinnen zitiert und deren Geschichte erzählt, so wie sie sich überwiegend wirklich und ein bisschen vielleicht zugetragen hat. Da nimmt sich Miriam Karbe auch die Freiheit des Fabulierens, aber immer vor zeitgeschichtlichem Bezug. Fesselnd schreiben, das kann sie. Wohltuend ist dabei ihr Verzicht auf Urteile und moralische Zurechtweisungen aus der Sicht der Nachgeborenen. So begleiten wir die vier Frauen durch ihre Leben im untergehenden Kaiserreich, den unsicheren Jahren der Weimarer Republik, die Nazizeit, die Wirtschaftswunderjahre bis in die studentenbewegten späten 1960er. Dresden, Nerchau, Königsbrück und Meiningen, Kopenhagen, die ostwestfälische Provinz und Marburg sind die Orte des vielfältigen Geschehens. Deutsche Geschichte aus familiärer, wenn man es genau nimmt, weiblicher Sicht. Da die aber immer auch etwas mit Männern zu tun hat, kann das Buch nach meinem Dafürhalten auch von solchen mit Gewinn gelesen werden. Eine spannende Familiensaga vor zeitgeschichtlichem Hintergrund, wenn man so will, gespiegelt in den 2x18 kleinen Glasfensterchen eines solide gebauten Bücherschranks aus dem Dresden des Jahres 1912.
Meint Wolfgang Schilling über Miriam Karbes Roman »Unerwünschte Töchter«, der im Hansa Verlag erschienen ist.
Doesn't matter to the sun if we find it out. Both of us were wrong. Is it too late now? It hurts so much to say. Is it over now? You gave yourself away. Then you told me how. Can you wait for me? Can you wait for me? matter anymore. Have I gone too far? You found another one to love, but you broke my heart. Can you wait for me? 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 It hurts too much to say, it's over now. I'll find another one to love. You still broke my heart. Can you wait for me? Can you wait for me?
Hier ist Unterbüchern mit frischen Romanen und tja, es gibt sie, die Menschen, die mit dem Bücherschreiben Geld verdienen, richtig viel Geld. Für ihr Romandebüt The Girls hat Emma Klein vor 10 Jahren einen Vorschuss von $2 Millionen erhalten. Eine Bürde für ihr weiteres Schreiben sei das viele Geld nicht gewesen, sagt die 1989 geborene US-Amerikanerin, die in Kalifornien lebt. Ihr zweiter Roman, Die Einladung, über eine Hochstaplerin, war ebenfalls ein Bestseller und bekam glänzende Kritiken. Und jetzt ist der neue Roman von Emma Klein erschienen. Er heißt In die Schweiz. Holger Heimann hat das Buch gelesen.
Dort war es immer Nacht. Mit diesem Gedanken Davids an das winterliche London beginnt der Roman von Emma Klein. Der Mit-70-Jährige ist im Privatflugzeug, begleitet von seinem geduldigen Assistenten Cody, auf dem Weg dorthin und hängt trüben Überlegungen nach. Davids Weltwahrnehmung bestimmt die Perspektive des fesselnden Romans und zieht die Leser in den Bann. London mag düster sein, immer dunkler, aber wird es vor allem im Kopf von David. Irgendwann in den nächsten Monaten wird sein Verstand den Dienst versagen.
Anfangs war es so gewesen wie bei diesen durchbrochenen Lampenschirmen aus Metall. Seine Wahrnehmung der Dinge noch ziemlich solide, ziemlich strukturiert, aber es hatte ein paar kleine Kreise von Leere, Austritte von Licht gegeben. Nichts richtig Auffälliges, Ruckler in seinem Denken. Wiederholte er sich? Wie heißt das doch gleich? Der Satz war zur festen Größe seines Gesprächs geworden. Wie heißt das doch gleich? Und seine Stimme verklang.
In London will David nur einen kurzen Zwischenstopp einlegen, um sich von seiner Tochter zu verabschieden. Sein Ziel ist Zürich. Vor Monaten schon hat er Kontakt zu einer Sterbehilfeorganisation aufgenommen. Der Termin für sein Ableben ist fest fixiert. David ist ein wohlhabender Mann. Er war Finanzvorstand eines international agierenden Unternehmens. Dort ist er ausgeschieden, als ihm die Zahlen komplett durcheinander gerieten, als er seinen Zustand immer weniger kaschieren konnte. Davids Leben wird seither immer häufiger von Fehlleistungen bestimmt. Ohne Hilfe ist er verloren. Aber es gibt auch Momente großer Klarheit, bestimmt von dem Gedanken, abzutreten, solange die guten Dinge noch in Reichweite sind. Emma Klein folgt diesem Wechselbad mit feinem psychologischem Gespür.
Es war unglaublich, wenn man das alles bedachte, was tatsächlich noch blieb. die sozialen Gewohnheiten, die Dinge, die sie einem beigebracht hatten, das höfliche Lächeln, das leichte Nicken, die Antworten, die den richtigen Ton trafen. Die Struktur war so tief in einem verankert, dass die Auslösereize intakt blieben. Er wusste, wann eine Reaktion von ihm erwartet wurde, auch wenn er den genauen Rhythmus der Reaktion nicht kannte.
Die Zersplitterung von Davids Denken hat ihr Äquivalent in der Form des Romans, der sich aus vielen kleinen Sequenzen zusammensetzt. Während die Gegenwart mehr und mehr im Nebel verschwindet und David zu einem immer einsameren Menschen wird, rücken Erfahrungen und Erlebnisse aus seinem früheren Leben stetig näher. Erinnerungen an Kindheit und Schule, an Flitterwochen und Familie. Die Gegenwart war ausgelaugt, ein bloßer Aufbewahrungsort, während die Vergangenheit ihren Glanz bewahrt hatte, schreibt Emma Klein. David verabschiedet sich nicht nur von seiner Tochter, die über den Grund seiner Reise nach Zürich im Unklaren bleibt. Vor allem will er seinen besten Freund Tom treffen, den er einst verraten hat. Die kurze Begegnung der beiden alten Männer in einem Auto ist ein literarisches Meisterstück.
Tom war so steif, wie er da saß. Es war nicht nötig, sich so unbehaglich zu fühlen. Das sagte er Tom in vertraulichem Ton. Denn, versuchte er ihm zu erklären, je näher man dem Ende kam, desto schneller fiel alles von einem ab. Tom würde das bald erkennen, ziemlich bald. Keine Reaktion. David lächelte trotzdem. Er sprach immer schneller, mit immer mehr Inbrunst. Er grinste wie ein Halloween-Kürbis. Er verstand, dass das schwierig war, es aus zweiter Hand zu hören. Aber David sprach jetzt die Sprache. Die Sprache, die der Tod war.
In die Schweiz ist ein großer Roman. Er vollzieht mit äußerster Präzision die Verdunklung eines Daseins nach und hat doch etwas Tröstliches. David ist am Ende versöhnt mit seinem Leben und mit seinem Tod.
Holger Heimann stellte vor Emma Klein in die Schweiz aus dem Englischen von Nikolaus Stingel, erschienen im Hansa Verlag. I climb out the window, you shout down the walls, you make a madness from something so small. To you it's illegal when I talk back loud. It's never simple with the matter of this house. You'd argue grass is purple so you can tell me I'm wrong. It goes on.
Sidewalk and I fell down there with you, fell in with you. scout the land and the sunset glow. You think you know, my friend, you just don't know. That's why the heart is a mystery. But break it in two and you'll see things you couldn't see before. For you, found and lost you on the way. I searched for you over the hill of a better day. I searched for you in every mile I couldn't comprehend. And I searched for you, and I'll do it again. Should only frame you in a metaphor, not cast you off in our own image anymore. Big questions etched across the sky, the weight and reason of everything we'd like to know. And I searched for you, found and lost you on the way. And I searched for you over the hill of a better day. And I searched for you in every mile I could comprehend. And I searched for you, and I'll do it again. I saw the blessing, I saw the curse. I've seen my best and I've seen my worst. I've seen a lot of beauty and I've seen a little hate. The great indifference and a twist of fate. Seen a lot of passion and empathy. The power and the greed of the me, me, me. Seen a lot of suffering, I've seen a lot of good. Felt the big life love of a neighborhood. The needle in the arm and the sadness cruel. The holy and the hidden and the outcast soul. Seen a lot of surplus but in the wrong place. And in the eyes of the broken, I thought I saw your face. Stumbled out of bed each day and struggled to be free. Stood by an ocean raging blue. I search for you.
Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Die Schriftstellerin Veronika Peters hat schon eine ganze Reihe von Romanen geschrieben. Einen zum Beispiel über ihre Jahre als Nonne in einer Abtei der Benediktinerinnen. Mit Anfang 30 ist sie aus dem Orden ausgetreten und hat den Schriftsteller Christoph Peters geheiratet. Und die beiden leben inzwischen in Berlin. Da spielt auch der neue Roman von Viktoria Peters. Er heißt »Mehr Leben als geplant«. Claudia Ingenhoven stellt ihn vor.
Das Frühstück läuft ab wie immer, seit beide Töchter aus dem Haus sind. Alma bleibt noch sitzen, während Karl schon die Zeitung beiseite legt und sein Geschirr in die Spülmaschine räumt. Und plötzlich die knappe Mitteilung, er zieht aus. Er liebt eine andere Frau, seit Jahren schon. Er holt zwei gepackte Koffer und geht. Vor 5 Monaten war das und Alma fragt sich, wie sie so blind sein konnte und nicht das Geringste geahnt hat. Sie verschiebt den Dauerauftrag für die Miete von seinem Konto auf ihres. Noch hat sie die Zugangsberechtigung. Sie will sich doch nicht aushalten lassen. Ein Fehler. Wovon will sie eigentlich die Miete für die 6-Zimmer-Wohnung im angesagtesten Bezirk Berlins bezahlen? Dass sie mal eine erfolgreiche Schriftstellerin war, ist lange her. Ihre letzten Bücher waren Ladenhüter. Zu sachlich, hat ihr die Verlegerin erklärt. Zu wenig Drama, das will keiner lesen. Alma verkauft ein paar ihrer Luxusartikel im Internet. Ihr Gilsander-Bläser entspricht einer Monatsmiete. Im Supermarkt wird sie lautstark begrüßt von Bascha, die jahrelang bei ihr geputzt hat, als die Kinder klein waren. Bascha durchschaut schnell die desolate Verfassung ihrer alten Chefin und bietet ihr einen Minijob an. Sie ist inzwischen Inhaberin einer Frühstückspension und braucht eine weitere Hilfskraft. Alma bezweifelt, ob sie die Richtige dafür ist, mit ihren knapp 60 Jahren.
Die Frage ist eher, ob du dir so eine Arbeit zutraust. Wie sagt man? Dienstleistung. Also, dienen mit mir als Chefin. Ich sage, wo es lang geht, und zwar immer. Darüber gibt es keine Diskussion.
Alma kann sich nicht leisten, das Angebot abzulehnen, auch nicht den Vorschlag ihrer Literaturagentin, ein Zimmer unterzuvermieten, und zwar an deren psychisch angeschlagenen, kontaktscheuen Bruder. Immerhin soll er gerne aufräumen. Almas Elend ist zum Erbarmen, und trotzdem liest man die Geschichte mit Vergnügen. Veronika Peters hat ihre Figur mit einem rotzigen, selbstironischen Ton ausgestattet, der besonders gut in Dialogen zur Geltung kommt. Alma fegt die Buchklassiker ihres Ex-Mannes aus dem Regal. Werner, der Untermieter, hält den Lärm nicht aus.
Was hast du vor? Werner steht direkt hinter ihr. Alma reibt sich die Schulter. Sieht man doch, ich backe einen Apfelkuchen. Ein Zucken flackert über Werners Wangenknochen. Unsinn! Du wirfst Bücher auf den Boden. Was für ein scharfer Beobachter du bist.
Die Literaturagentin verschafft ihr einen Rechercheauftrag. Für eine junge Influencerin soll sie ein Dossier über die exzentrische Schriftstellerin Claire Goll zusammenstellen. Veronika Peters erweitert den Fokus vom Prenzlauer Berg heute ins Paris vor 100 Jahren. Eine gute Idee, nicht nur als Beschäftigung für Alma, sondern auch für diesen Roman. In einem Punkt ähneln sich die beiden Frauen. Wie Claire Goll versucht Alma, ihr Image der Unversehrten aufrechtzuerhalten. Bloß keine Rührung, auch wenn sie mal umsorgt wird.
In ihren Augenwinkeln sammelt sich etwas, das da gar nichts zu suchen hat und unbedingt weggeatmet werden muss. Herrje, wenn sie so weitermacht, kann sie sich als Romance-Autorin bewerben und aus ihren überbordenden emotionalen Erlebnisinhalten gefällige Literatur generieren.
Veronika Peters hat einen quicklebendigen Roman geschrieben über Frauen, die sich gegenseitig helfen. Kein Rührstück, keine Feier von Aufopferung. Die Frauen profitieren selbst von der Hilfe, die sie einander angedeihen lassen. Man sieht sie vor sich, mit dramatischen Wimpern oder verschmierter Mascara und fühlt sich aufs Schönste unterhalten.
Claudia Ingenhofen mit ihrem Tipp Veronika Peters Mehr Leben als geplant ist im Rowohlt Verlag erschienen und das Hörbuch zum Download hat Astrid Kors für den Argon Verlag aufgenommen.
Arms around me and
Unter Büchern, die Stunde Literatur mit Musik bei MDR Kultur. Und das heute mit Buchtipps, die einen in andere Zeiten, Welten, Gedanken und Erlebnisse entführen. Bei dem nächsten Buch muss ich sagen, da bringt schon die Musikliste meine Seiten irgendwie zum Klingen. Es geht um 80er-Jahre-Sounds in Großbritannien, um die Smiths und New Order und Joy Division. Und das sind Bands, die den Soundtrack für zwei Freunde in einer schottischen Kleinstadt bedeuten. Ein Buch über Euphorie und Jugend, die sich trotz der Perspektivlosigkeit in der Thatcher-Ära durchsetzt. Hendrik Proske stellt das Buch vor.
Es ist Sommer in Irvine, eine schottische Kleinstadt 1986. Das Land lebt im fünften Jahr der Thatcher-Ära, vor allem die Schotten spüren die negativen Auswirkungen ihrer Politik. Andrew O'Hagan macht uns bekannt mit ein paar Jungs. Im Zentrum der Erzähler Noodles und sein Kumpel Tully. Es geht um Kippen, Frust und Alkohol, um Schule, Jobs und Eltern. Vor allem aber um Freundschaft und Jugend damals. Eine Perspektive hat keiner, Träume hingegen alle. Und fast alles hat in der Clique mit Musik zu tun. Sie ist das, was alle und alles verbindet.
Wir kamen auf die Frage, was wohl das Instrument von Karl Marx gewesen wäre, wenn er bei The Fall gespielt hätte. Auf Anhieb eine hitzige Diskussion. Das Glockenspiel, versicherte uns Hawk, weil er doch Deutscher ist und da kann er auf Metall hämmern. Ein industrielles Geräusch, das passt zu dem, was er über Produktionsmittel sagt.
Es ist eine Zeit, in der Popmusik noch wirklich Bedeutung, einen Wert hat. Die Songs, die Bands sind bei Noodles, Tully und den anderen allgegenwärtig. In Großbritannien setzt gerade Manchester den Ton für den Soundtrack einer jungen Generation. Und schnell wird klar, genau in diesem Sommer müssen die Freunde genau dorthin, zu einem Festival.
Oder wir fahren nach Manchester. Das wird mit Sicherheit der größte Gig aller Zeiten. Am Samstag spielen New Order, The Smiths, The Fall, Magazine und noch ungefähr 6 andere Bands. Jetzt mal ohne Witz, Mann. Wenn wir das verpassen, könnten wir genauso gut tot sein.
Und so entwickelt sich ein zunächst wilder, charmanter Roadtrip. O'Hagan beschreibt liebevoll, fast schon schwelgerisch, wie aus dem Plan Realität wird. Hier eine Balance zu finden zwischen einer nicht zu verklärten Erinnerung an eine vor allem musikalisch aufgeladene Zeit und den Verheißungen von Jugend auch vor dem tristgrauen Hintergrund der Thatcher-Ära ist ein gewagtes Kunststück. O'Hagan gelingt das. Denn all die Musik, die Orte, die Bands, ja selbst das beschriebene Festival hat es tatsächlich gegeben. Und so fährt man als musikinteressierter Leser gern mit und beginnt die eigenen Erinnerungen an die Musik der Jugend mit den Details der Geschichte abzugleichen. Und dem Protagonisten dabei zu folgen, wie sie die Plätze, die wir aus der Musikgeschichte kennen, entdecken. Wie sich Noodles verliebt, in einer surrealen Szene dem Smith-Sänger Morrissey und dessen Band auf der Straße begegnet, sein Ticket verliert und dann doch endlich bei den Smiths im Festivalpublikum steht.
Tully kam zu mir herüber und schob mich vor in Richtung Bühne. Der Sound aus den Lautsprechern war kratzig, doch jedes Wort, jedes Gitarrenlick waren Statements, die nur sie abgeben und die nur wir hören konnten. Diese Songs, die von der Bühne schwappten wie Wasser, das die Wüste unseres Lebens erblühen ließ. Darum geht es, darum dreht sich alles, brüllte Tully, gab mir einen Kuss auf die Wange und wir sangen.
Hier, etwa in der Hälfte des Romans, kippt die Geschichte. Der Autor wagt einen Zeitsprung. Es ist Herbst 2017, die gesellschaftliche Landschaft hat sich komplett verändert, die Protagonisten auch. Und auch der Ton der Erzählung ändert sich. Es geht immer noch um die Träume von einst, Musik und Freundschaft, aber nun verbunden mit existenziellen Fragen. Denn einer der Freunde ist schwer krank.
Der verfluchte New Musical Express ist noch vor mir abgekackt, sagte er. Ich will mein Geld zurück. Jeden Donnerstag und das Jahr für Jahr langweilige Interviews mit Bands und nicht eine einzige hatte auch nur das Geringste zu sagen. Und jetzt, kurz bevor es aus ist mit mir, will die BBC uns für eine Live-Sendung mit diesem Blödmann von Radio 6. Die Welt ist ungerecht. Warum ist das nicht passiert, als ich noch jung und hübsch war und Millionen mit mir ins Bett wollten?
O'Hagan lässt seine Helden in schon fast schmerzhafter Detailversessenheit all die philosophischen Fragen immer und immer wieder besprechen. Was bedeutet Freundschaft, wenn es einmal zu Ende geht? Wann war ein Leben sinnvoll? Darf man es selbst beenden? Darf man einem Freund dabei helfen? Es stellt sich Beklemmung beim Lesen ein. Hatte all die Euphorie rund um Jugend und Musik wirklich einen Sinn, einen Wert? Man stellt sich die gleichen Fragen und ist glücklich über Antworten wie diese.
Dein Freund ist zu jung zum Sterben, aber er hatte ein wunderbares Leben und er wird im Gedächtnis bleiben. Daran glaube ich und ich will euch allen Mut machen, auch daran zu glauben. Gemeinsam seid ihr jung gewesen, neu für die Welt. Jetzt musst du ihm beim Abschied helfen. Das wird das Maß und die Ehre eurer Freundschaft sein.
Hendrik Proske war das über Andrew O'Hagan. Maifliegenzeit ist erschienen im Ullstein Verlag, aus dem Englischen übersetzt von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier.
Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.
My window.
Cillian Erkart war das mit Window Bird und hier ist MDR Kultur unter Büchern. So ein Frühstarter in Sachen Literatur war der 1961 geborene Alex Capu keinesfalls. Zunächst hat er als Journalist gearbeitet. Mit 34 veröffentlichte der studierte Historiker und Ethnologe erste Erzählungen. Sollten weitere 3 Jahre ins Land gehen, ehe er mit der Geschichte Munzinger Pascha beim Diogenes Verlag einen Erfolg verzeichnen konnte. Und im bisher größten Coup seiner Karriere landete er mit der Story Leon und Louise, die 2011 für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde. Jetzt hat der Schweizer einen Roman mit dem Titel Querfeldein vorgelegt. Unser Kritiker Ulf Heise ist beglückt.
Rustikale und deftige Szenen bestimmen das Ambiente des neuen Romans von Alex Capu. Der Leser wird hineingebeamt in den tatsächlich existierenden Ort Ramsen, nahe der deutsch-schweizerischen Grenze, wo das pralle Leben regiert. Die Hauptfigur des Geschehens heißt Arnold. Er ist kein handfester und draufgängerischer Kerl wie die meisten seiner Kameraden, sondern ein eher schmächtiger Schwächling, der sich seine Position hart erkämpfen muss.
Arnold war ein zugezogener Arbeitersohn und hinter der Bahnstation aufgewachsen. Er war klein und hinkte beim Gehen, weil ihm in frühester Jugend ein Pferd auf den Fuß getreten war. Als Kind hatte er die abgetragenen Kleider der Nachbarskinder getragen. Das Reiten hatte er nicht gelernt. Wenn er irgendwo hin musste, lieh er sich das Fahrrad seines Vaters aus. Erschwerend kam hinzu, dass er bernsteinfarbene Augen hatte, was in jener Landesgegend unüblich war.
Arnold gelingt es, sich trotz seiner Fragilität als Kneipenbesitzer zu etablieren. Die Art, wie Alex Capu das Milieu beschreibt, in dem sich der widerstandsfähige Außenseiter bewegt, ähnelt den Genrebildern des Malers Kurt Querner, denn die Schilderungen des Autors wirken über weite Strecken volkstümlich. Ihnen wohnt ein Maß an Derbheit und Grobkörnigkeit inne, das fasziniert.
Im Gasthof zur Moskau herrschte vom ersten Tag an viel Betrieb. Es gab die Stammgäste aus dem Dorf, die fast jeden Tag einkehrten, 2 Schulmeister, ein paar Bauern und Handwerker. Einige schauten nur auf ein rasches Glas vorbei, andere blieben viele Stunden zum stillen Trunk. Manche steckten Abend für Abend die Köpfe zusammen, wussten alles voneinander und erzählten immer dieselben Geschichten. Und wenn die Grippe umging, wurden sie alle gleichzeitig krank.
Nicht zuletzt entpuppt sich das Buch von Alex Capu als zutiefst eigenwillige und bewegende Love Story, die an Gottfried Kellers Novelle »Romeo und Julia auf dem Dorfe« erinnert. Der Held des Textes heiratet eine junge Frau, die eines Tages urplötzlich im Sattel eines Pferdes bei ihm auftaucht. Er zeugt mit ihr 8 Kinder, doch eigentlich weiß er so gut wie nichts von ihrer Herkunft. Deshalb tuscheln die Besucher seines Restaurants hinter vorgehaltener Hand über sie.
Unter den Gästen gingen Gerüchte um. Betty sei ein finnisches Wolfskind oder ein jüdisches Mädchen aus Polen, als Waise in einem bayerischen Kloster aufgewachsen, die illegitime Tochter eines französischen Aristokraten oder eine verurteilte und geflohene Gattenmörderin aus Bozen. Arnold zuckte dazu mit den Schultern. Betty hatte ihm nie etwas über ihre Vergangenheit erzählt, also hatte er ihr auch keine Fragen gestellt.
Alex Capu wäre nicht Alex Capu, ließe er es einfach bei dieser Familiengeschichte bewenden. Geschickt webt er einen realen Kriminalfall in die Handlung ein. 1933 schmuggelte ein Mann namens Hermann Weber Lebensmittel und kommunistische Pamphlete zwischen Singen und Schaffhausen hin und her. Die Nazis verhafteten ihn illegal auf Schweizer Boden, doch die Bewohner von Ramsen schafften es, ihn vor den Faschisten zu bewahren. Das daraus resultierende Tohuwabohu zeichnet Alex Capu in plastischen Sprachbildern nach.
Das ganze Dorf war in Aufregung. Was, wenn das erst der Anfang war? Würden SA und SS nun ständig über die Grenze kommen oder gleich hier bleiben? Was hatten sie mit Hermann Weber gemacht? Wo steckte er? Lebte er noch? Wer kam als nächster dran? Gab es eine Namensliste? Sollte man den Grenzzaun erhöhen, eine Mauer errichten? Wo blieb die Polizei, die Armee? Musste man die Grenze wieder scharf bewachen wie 1418?
Alex Capu konnte beim Erzählen über den Wirtshausinhaber Arnold stark aus persönlichen Erfahrungen schöpfen, denn der Künstler betreibt in Olten seit langem die Galizia-Bar, wo er oft selbst hinter dem Tresen steht und ausschenkt.
Ulf Heise war das über den Roman Querfeldein von Alex Capus, erschienen im Hansa Verlag. Und das war der letzte unserer Tipps hier heute bei Unter Büchern. Vielleicht war ja was dabei. Und die Titelliste, die ist wie immer zu haben auf unserer Unterbüchern-Seite beim MDR oder in den Shownotes in ARD Sounds. Katrin Schumacher wünscht stabiles Lesen. Ahoi.
Eddie waited till he finished high school. He went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Into the
Kandidaten. Ein Auto im Wert von 50.000 Euro. Die Aufgabe? Fass das Auto an und lass nicht los.
Machen Sie mit beim Game. Dieses Spiel ist 100% fair.
Das ist ein Aufruf für feinstes, quotenträchtiges Reality-TV. Und das Game kann sich vor Bewerbungen kaum retten.
Einziger gemeinsamer Nenner? Die Verzweiflung. Man schöpft vom mittleren Rand der Resignierten, der hoffnungslosen, gescheiterten, erschöpften, zermürbten und entkräfteten.
Zu denen zählt wohl auch Anna. Sie braucht das Geld dringend für sich und ihren Sohn.
Du musst mitmachen, Maman. Kommt nicht in Frage.
Das Game von Joseph Incardona. Jetzt in ARD Sounds.